Ich bete, wir werden stille. Ja, wir danken dir für die Verheißung, dass du der liebende Vater bist. Du gabst deinen Sohn und danke, Jesus Christus, dass du gekommen bist, um die Finsternis zu durchbrechen und ein Licht leuchtet. Danke für dein heiliges Wort und wir bitten dich, dass du es offenbarst, dass du es uns offenbarst für unser Leben, für unser Herz. Danke, dass du korrigierst, erbaust, wiederherstellst. Danke, dass du aufrichtest und aussendest. Und nun bitte rede du durch dein lebendiges Wort zu uns. Amen. Amen. Ja, heute ist ein besonderer Tag. Wir haben ja außergewöhnliche Schneesituationen in Deutschland. Es gibt Bereiche oder Landstriche, da ist es, denke ich, schlimm. Bei uns geht's noch. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe rausgeguckt, da schneit es noch sehr. Und da dachte ich, ach, das muss ein besonderer Tag sein. Weil immer, wenn ich so einen Tag sehe, wenn es es ist ein wunderbarer Tag heute, ist ja kein Sturm. Aber das erinnert mich an eine Geschichte aus der Kirchengeschichte. Und zwar war es eines Tages so, dass ein junger Mann, der sehr begabt war, der war, ich denke, wie alt muss er gewesen sein, 17, und ein sehr intellektueller Mann, er war sehr kritisch, er kannte sich sehr gut in die Theologie aus, aber er konnte nicht zum Glauben kommen irgendwie und er suchte nach der perfekten Predigt, nach der perfekten Gemeinde vielleicht, und er merkte, dass die meisten Theologen und alte Pastoren ihm das gar nicht geben konnten, was er brauchte, auch an der Qualität. Ja, auch intellektuell. Und er kam irgendwie nicht zum Glauben. Und dann wollte er den Sonntagmorgen in eine Kirche und da gab es einen unglaublichen Schneesturm. Und dieser Schneesturm verhinderte, dass er in die Kirche gehen konnte, in die er eigentlich gehen wollte. Irgend so eine Kathedrale, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall musste er abbiegen in eine kleine Kirche, so eine Seitenstraße, und kam da rein und die war fast leer. Und das Problem war, dass wegen des Schneesturms der Pastor nicht kam. Und jetzt saß er da drin und der Tag war eigentlich gelaufen. Und da war die Frage, was passiert denn jetzt? Lassen wir den Gottesdienst ausfallen, der Pastor, der Pfarrer nicht da? Eine Zeit der Unruhe. Und dann erhob sich ein alter Mann, ein Opa, schlichter Mann. Und ihm war irgendwie klar, dass der Gottesdienst nicht ausfallen kann und jetzt ging er sozusagen betagt zu der Kanzel. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann geschah nämlich Folgendes. Dieser junge Mann saß da und hat sich das Elend angeschaut. Und dieser Opa ging da vorne hin und sagte in seiner Schlichtheit und in seiner Einfachheit, in seiner ganzen Überforderung, irgendwas, und vor allen Dingen zeigte er dann auf jungen Mann und sagte, gerade du brauchst Jesus. Und das war der innerliche, geistliche Zusammenbruch dieses jungen Mannes. Also Gott hat ihn erwischt, komplett an der falschen Stelle, da wo er gar nicht vorbereitet war. Und das war seine Bekehrung. Und dieser junge Mann, der zum Glauben kam, das war Charles Haddon Spurgeon. Und mit Abstand der begabteste, erfolgreichste Evangelist und Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts weltweit aus England. Niemand hat so viele Predigten veröffentlicht und gedruckt gehabt wie er und steht für eine unglaubliche Erweckung im evangelikalen Raum. Du wirst eventuell von dem nichts wissen. Aber immer, wenn ich so einen Tag sehe, dann ist es gut, dass du hier bist. Und vielleicht sitzt heute irgendjemand hier, ein Spurgeon, und lässt sich, ein zukünftiger Spurgeon, und lässt sich vom Wort Gottes treffen. Mit der einfachen Aussage, auch gerade du brauchst Jesus. Und jetzt steigen wir in den Text ein im Alten Testament und gehen zu unserem Propheten Haggai. Wir sind heute in der Abschlusspredigt und ich bitte dich, heute nochmal zu fokussieren, denn es sind ja nur zwei Kapitel, ja, also eins der kürzesten Bücher der Bibel und voll Energie, voll Weisheit, voll Wahrheit, voll Theologie. Und ich hoffe, du hast irgendetwas aus dieser Predigtreihe mitgenommen für dein Leben, denn wir haben ja von Anfang an diese zwei Ebenen eingeführt. Das ist einmal dieser historische Text, der eigentlich für Juden gilt. Und zweitens diese geistliche Ebene, diese geistliche Bedeutung für unser Leben, auch als Christen. Und ich werde heute darauf eingehen, in der Predigt werde ich einige Beispiele bringen, die aus der Geschichte des Glaubens Beispiele bringen, damit du vielleicht besser verstehst, was damit gemeint ist. Also wie war das in der Praxis, wenn Menschen das getan haben, was Gott gesagt hat, negativ wie positiv. Und nur ein paar Sätze zusammengefasst, der Vorwurf des Propheten Haggai, ein harter Vorwurf an das Volk Israel, das aus der Gefangenschaft nach Hause gehen durfte, zur Zeit der Perser, zur Zeit des großen König Kyros. Sie durften ausziehen, kamen nach Hause im Elan und Hoffnung, den Tempel Gottes wieder aufzubauen, das Reich Israel wieder aufzubauen. Dann scheiterte das ein bisschen unter politischem Druck, ein bisschen gesellschaftliche Auswirkungen. Und dann hat man gesagt, wisst ihr was, das ist die falsche Zeit, lass uns das irgendwann mal später machen. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, jetzt ist die gesetzliche Bestimmung schwierig, jetzt ist der wirtschaftliche Druck stark. Also wir haben so viele Ausreden, damit wir nicht einen Tempel Gottes bauen. Und Gott tadelt scharf die Führung, die Priester, den Hohepriester, den Statthalter. Tadelt hart das Volk. Und er wirft ihnen nichts weniger als Heuchelei vor. Ihr heuchelt. Der einzige Grund, warum ihr den Tempel nicht baut, ist, weil ihr mich nicht liebt. Alles überwindet man in der Liebe, alles. Wenn zwei Verliebte auf zwei verschiedenen Kontinenten sich befinden, sie werden Wege und Mittel finden, um sich entweder in der Kommunikation zu verbinden oder auch einander zu treffen. Ihr baut nicht, weil ihr nicht liebt. Schaut euch eure Häuser an, eure Karrieren, eure Rentenversicherung. Ihr habt eure Vorräte, ihr habt alles. Ihr liebt nicht. Und diese Botschaft traf hart. Plötzlich kam eine Erweckung, und das könnt ihr in Kapitel 1 lesen, dass sozusagen Gott eine Erweckung schenkte. Ende Kapitel 1, Vers 14, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels. Das war der politische Statthalter, der Nachfolger Davids eigentlich, der in der Familie direkte Nachfolger, der letzte, den wir eigentlich vor Jesus noch erleben. Und dieser Zerubabel, der Herr erweckte den Geist des Zerubabels, des Sohnes und auch des Hohepriesters, Jeschua, der auch eingeschlafen ist, einfach eingeschlafen. Und es war eine Erweckungsbewegung, eine Bußbewegung. Da hat man gesagt, wir wollen so nicht mehr weiterleben, wir dürfen so nicht weiterleben, wir werden beginnen, wir werden starten. Wir wissen, dass wir wenig Mittel haben, wir wissen, dass es nicht der gleiche Tempel sein wird wie zu Salomos Zeiten. Wir wissen um alles, aber wir lieben Gott, deswegen bauen wir. Und diese Botschaft des Propheten Haggai ging ja weiter, diese Erweckung, wenn ein Volk erweckt wird, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn Jesus Christus der Herr in deinem Leben ist, dann wird vieles sich verändern müssen. Scharf, deutlich, überscharf müssen wir Pseudochristen angreifen, damit wir sie retten. Verdammnis wartet auf Pseudochristen, auf falsche Brüder, auf Menschen, die sich im sicheren Schlaf befinden, aber nicht begreifen, was eine geistliche Erweckung ist. Und wer geistlich erweckt ist, wer Gott liebt, wenn der Heilige Geist in dein Leben hineingeht, dann darfst du nicht in Sünde leben. Dann darfst du nicht versuchen, die Sünde zu heiligen. Das war die letzte Predigt. Allzu viele Christen versuchen, die Sünde zu heiligen, also sozusagen zu implizieren oder wie kann man sagen, integrieren in ihr Leben. Ich werde jetzt demnächst ein Telefonat führen müssen. Da geht es darum, ob wir als Evangelikale, auch in unserem Bund, ob wir uns weiterhin so liberal entwickeln wie bis jetzt. Wir haben ja alles integriert schon, auch wir Freikirchler, wir haben ja alles integriert. Alle Normen Gottes haben wir relativiert. Und den kompletten Zeitgeist haben wir integriert. Genau das war das Problem des Volkes Israel. Man hat gesagt, die Götzen um uns herum, so schlecht sind sie ja gar nicht. Die sind teilweise sehr attraktiv und intellektuell. Aber Gott hat das nie mitgemacht und er wird das auch weiterhin nicht mitmachen. Und jetzt stehen wir auch du und ich, und da frage ich dich, integrierst du Sünde in deinem Glaubensleben? Falls ja, sagt Gott durch Haggai, es sagt nicht Haggai, es sagt Gott durch Haggai, dass das nicht geht. Letzte Woche könnt ihr euch erinnern, das heilige Fleisch kann nicht heiligen, was nicht heilig ist. Aber das Unheilige kann das Heilige beschmutzen. Wir sprachen letzte Woche darüber, das heißt, eine Sache kannst du nicht und eine Sache kannst du. Eine Sache wirst du niemals schaffen und die andere Sache musst du machen oder wirst du machen müssen. Das heißt, du kannst nicht dein Verhaltensmuster, deine Fleischlichkeit, deine Sehnsucht nach der Sünde heiligen. Und es spielt gar keine Rolle, wie viele Bibelverse du dafür für deine Argumentation findest und zurechtbiegst, bis es endlich passt. Das spielt keine Rolle, weil Gott sagt, ich kann es nicht heiligen und ich werde es nicht heiligen. Aber was auf jeden Fall passieren wird, dass du in diesem Prozess deine Fleischlichkeit, weil du willst ja Sünde heiligen, dass du von der Sünde überwältigt wirst und sie wird dich niederreißen. Und das heißt, du wirst beschmutzt werden von der Sünde. Nicht du wirst die Sünde heiligen, sondern sie wird dich einfach zerstören. Und Gott wird es nicht segnen. Und was er nicht segnet, ist zum Untergang verpflichtet. Und genau das war der Kontext, dass sie gesagt haben, irgendwie klappt jetzt nicht. Jetzt haben wir uns auf unsere Häuser, auf unsere Karrieren, auf unser Leben fokussiert. Wir haben Gott den Restmüll als Opfer gebracht, kranke Tiere, kein Tempel, wenig Zeit. Wir haben uns um uns herum beschäftigt und dann haben wir festgestellt, dass plötzlich Ernteausfall kommt. Wirtschaftliche Krisen stehen auf dem Tagesordnungspunkt der Politik. Kriegsbedrohung, Terrorbedrohung. Plötzlich nehmen irgendwelche Epidemien und Pandemien durch. Plötzlich beschäftigen. Wir sind verpflichtet, uns plötzlich mit uns selber zu beschäftigen. Das ist der einzige Inhalt unseres Lebens, zu überleben. Wirtschaftlich, sozial, kulturell, gesundheitlich zu überleben. Das heißt, die Fokussierung, wenn du deinen Blick von Gott abwendest, dann richtest du dich den kompletten Blick auf dich und dann wird sich offenbaren Krankheit, Mangel, meine Sprache sagt dazu Dummheit. Dummheit, also es offenbart sich eine unfassbare Naivität. Ich erlebe das täglich in Gesprächen, dass vor mir Menschen sitzen, die einfach nichts verstehen. Und ich frage sie manchmal, hast du Abitur? Dann sagen sie, ja. Hast du studiert? Dann sagen sie, ja. Aber sie verstehen faktisch nichts. Ich möchte diesen Begriff faktisch benennen. Faktisch nichts. Wie kommt das? Und genau das sagt jetzt uns der Prophet Haggai. Du wirst ohne Gottes Segen es nicht schaffen. Du wirst noch mehr arbeiten. Du wirst noch mehr Angst haben. Du wirst noch mehr sehen müssen, aber du wirst wenig ernten, du wirst das gar nichts ernten. Angst und Furcht ist deine Zukunft. Vielleicht glaubst du mir nicht. Ich lade dich einen Text zu lesen. Wir sind in Haggai, Kapitel 2, ab Vers 15. Und jetzt achtet doch darauf, wie es euch gehen wird, von diesem Tage an, der Erweckung, und ferne hin, also weiterhin in Zukunft. Wie ging es euch denn, bevor ein Stein auf dem anderen gelegt war am Tempel des Herrn? Ich muss hinzufügen, damit du es verstehst. Also er fragt sie jetzt, schaut mal, ihr habt doch eure wunderbaren Häuser gebaut, eure Wirtschaft aufgebaut. Ihr habt doch in Aktien investiert. Ihr habt doch unglaublich viel investiert in Ackerbau, in eure Zukunft, nicht wahr? Ihr habt doch all eure Kraft und all eure Energie hineingelegt, gut zu leben. Aber nicht in den Tempel, Nicht in meinen Willen, nicht in meinem Wort, nicht in meine Person, nicht. Das habt ihr ja ausgeblendet, weil es ja problematisch ist. Ihr habt euch komplett auf euch fokussiert, nicht wahr? Und jetzt, wie war es denn, bevor ihr also angefangen habt, das Reich Gottes zu bauen, in dem jüdischen Kontext den Tempel? Wenn einer zum Kornhaufen kam, der 20 Maß haben sollte, rein wissenschaftlich, mathematisch berechnet, so waren kaum 10 da, also nicht mal die Hälfte. Kam er zu Kelter, Weinpresse, und meinte, 50 Eimer zu schöpfen, so waren kaum 20 da, deutlich unter der Hälfte. Ich plagte euch mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit, dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tag an und fernhin. Vom 24. Tage des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet ist, achtet darauf, ob noch der Same in der Scheune dahin schwindet und ob Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum noch nicht tragen. Von diesem Tage an will ich Segen geben. Und ich lese den Text zu Ende, damit wir ihn komplett durchgelesen haben. Und des Herrn Wort geschah zum zweiten Mal am 24. Tage des Monats zu Haggai. Also das ist die zweite Botschaft. Sage Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich will Himmel und Erde erschüttern und will die Throne der Königreiche umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will umwerfen die Wagen und die darauf fahren. Ross und Reiter sollen fallen, ein jeder durch des anderen Schwert. Zur selben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich dich, Zerubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring halten, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaoth. Das ist jetzt wichtig, dass wir das Grande Finale nicht verpassen. Das ist wie damals das Altstadtfest. So schön das Altstadtfest war, das Feuerwerk solltest du nicht verpassen. Und so ist es hier auch. Es musst du verstehen, was Gott meint, und ich bitte, das für dein Leben zu hören. Also wenn du das rein historisch oder kritisch hörst, darfst du alles machen, aber es wird dir nichts bringen. Aber jetzt hast du die große Gelegenheit zu verstehen, was Gott eigentlich damit meint. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder gepredigt, und ich predige das seit Jahren schon, dass es mindestens 3 fundamentale Gottesbeweise gibt. Unwiderlegbar. Und als Demütigung aller Götzendiener und Atheisten und Gottlosen gedacht. Und wenn du ein Götzendiener, Atheisten, Gottlose bist und jetzt zuhörst vielleicht und zuschaust, dann sei getrost, so würde das irgendeiner Schreiber der Bibel sagen, sei getrost. Gott hat noch Mitleid mit dir, er hat noch Zeit für dich und er ruft noch. Deswegen mach dich nicht ins Hemd. Lass dich da nicht entmutigen, nur weil du ein Gottloser und Götzendiener bist, sondern schau mal, was in diesem Buch steht. Schau einfach, was in diesem Buch steht, und ich werde dir nochmal die 3 fundamentale, unwiderlegbare Gottesbeweise nochmal kurz zusammentragen. Das Universalste von jedem, halbwegs nur im Ansatz besitzenden Verstandes, also einem Menschen, der nur im Ansatz, nur ein bisschen Verstand hat, nur ein bisschen, weiß, interdisziplinär weiß, das ist Schöpfung. Die Schöpfung ist super, mega Gottesbeweis. Alles in dieser Schöpfung, alles ist mit Gesetzen, Absichten und Normen festgelegt. Alles. So wie die Norm, deutsche Industrienorm, sich weltweit durchgesetzt hat als Qualitätsnorm und jeder Mensch weltweit weiß, dass die DIN-Norm eine deutsche Norm ist, die absolut weltweit die Qualität nach oben, die industrielle Qualitätsstandard herrscht nach oben. Es gibt keine andere Norm wie deutsche Industrienorm, die die Transformation oder Revolution der Industrie so befeuert hat in der Qualität. Genau wie die deutsche Industrienorm, so steht die Schöpfung als Qualitätsnorm Gottes. Und nur ein Narr, ein selbstverblendeter, sich auf seinen Nabel konzentrierender, selbstversunkener, nicht sehender Mensch, sogar wenn er irgendwelche Tabellen und Excel-Tabellen hin und her im Keller eines Forschungsraumes sitzt und Gott nicht erkennt, dann offenbart er nicht, dass es Gott nicht gibt, sondern er offenbart einzig und allein seine Unfähigkeit. Und das bezeugt die Schrift. Geh raus, schau's an, fall auf die Knie, bete Gott an. Da gibt es kein Wenn und Aber, da können die Philosophen, Soziologen und Wissenschaftler erzählen, was sie wollen, den ganzen langen Tag können sie erzählen, was sie wollen, das bringt niemandem was. Wir sehen, wo wir gelandet sind, nach ihrer Lehre und ihrer Theorie im Irrenhaus, und darum ist die Befreiung, in die Schöpfung zu gehen, Entschuldigung, durchzuatmen, anzuschauen, den Blick nach oben zu erheben, auf die Knie zu fallen und sag: Danke Gott, dass du bist. Zweiter Beweis. Unwiderlegbar, also nicht zu leugnen, zu zerstören, das haut sozusagen alles weg, soziologisch, theologisch, psychologisch, sind die Juden. Die Juden, ein gigantischer Gottesbeweis, ein Mini-Völkchen schon immer gewesen, ein Sandkörnchen der Menschheitsgeschichte an Bedeutungslosigkeit nicht zu überbieten. Auch so bezeugt in diesem Buch, so bezeugt das Unwürdigste, das Kleinste, das gar keine Schönheit hatte. Das habe ich erwählt. Niemand, nicht die Islamisten, Muslime, Faschisten, nicht Kommunisten, Sozialisten, nicht die Römer, niemand, noch einmal, niemand, verstehst du dieses Wort? Niemand wird es schaffen. Wie eine Demütigung für alle Weltreiche dieser Welt. Schau an, du Narr, und erkenne. Das ist ganz wichtig, ich komme gleich zum dritten Beweis, aber es ist ganz wichtig, das amüsiert mich immer wieder. Ich liebe Zynismus, ich liebe einfach, dass Gott Menschen demütigt. Er ist kein Sadist, er nimmt einfach wie ein Hund, weißt du, der erzogen wird, er nimmt dich am Schlawittchen und steckt deine Nase in dein Kot und sagt: Lerne, das ist dein Ergebnis, das schaffst du raus. Zu mehr bist du gar nicht fähig. Doch, du kannst dein Erbrochenes wieder essen, das geht auch beim Hund. Aber das macht ein normaler Hundetrainer nicht als Sadismus, sondern er möchte, dass der Hund sich weiterentwickelt. Dass er einfach etwas zivilisierter wird. Denn er hat eine wichtige Funktion. Und so ist es mit Gott auch. Er macht das einfach. Also, eine Frage, ich will jetzt mal einen soziologischen Test machen. Ich möchte dich selbstverständlich angreifen und beleidigen und sonst was. Deswegen brauchst du jetzt gute Nehmerqualität. Ja? Wir werden es offenbaren. Wenn du Angst hast, mach gar nichts. Einfach gar nichts machen, dann hast du es überstanden. Aber wenn du ein bisschen mutig bist, dann mach etwas, was ich sage. Also, werde euch Fragen stellen, eine Hand hochheben. Ich möchte fragen, wer weiß, wie viele Juden im Kabinett von Biden sind? Hand hoch. Wer kann die mir aufzählen, namentlich? Ja.
Ich werde das mal prüfen.
Also, wie viele Juden sind im Kabinett Biden? Jetzt sitzen wir natürlich Biden. Wer ist nochmal Biden? Ein ehemaliger Theologe. Also, Biden, neuer Präsident Amerikas. Er hat ein Kabinett zusammengestellt. Und da ist die Frage, wie viele Super, das sind ja Superminister, weltweite Superminister. Es gibt nichts Höheres gegenwärtig weltweit als amerikanisches Kabinett. Gibt es nicht. Also die Superpolitik ist USA nach wie vor, egal was die Chinesen jetzt aufsteigen, vielleicht werden sie bald selber das sein, aber noch sind die Amerikaner. Und jetzt habe ich, ich wusste das schon, aber ich war doch überrascht. Denn eine Studie hat mich darauf hingebracht. Und zwar, wenn ich über Juden rede, dann im maximalen Respekt, maximal. Das sind nicht meine Glaubensgeschwister. Also ich bin auch nicht diese Romantik-Evangelikale, weißt du, diesen, oh, die Juden und diese Brüder und Schwestern. Nein, nein, sind wir gar nicht, denn uns trennt der Messias. Aber die Verheißung Abrahams gilt. Deswegen bin ich ganz entspannt. Ich kann also dem Juden entgegentreten mit maximalem Respekt und sogar Ehrfurcht und maximaler Distanz. Denn er ist unfassbar gesegnet, der Jude ist unfassbar gesegnet, aber er hat den Messias nicht, das ist sein Problem. Und er wird eines Tages den Messias erkennen, aber nicht seinen Messias, auf den er jetzt wartet, weil er ja den wahren abgelehnt hat, sondern er wird am Ende des Tages den Messias erkennen. Er wird ihn erkennen, und das steht im Alten Testament geschrieben, er wird den sehen, den er durchbohrt hat. Nur diesen Messias. Aber sie wollen einen anderen Messias, deswegen sind sie geistlich komplett verwirrt. Komplett verwirrt, da gibt es auch nichts Schönes, aber hüte dich. Hüte dich, das sagt der Apostel Paulus, hüte dich zu überheben. Du, der du aus dem unreinen Baum heraus sozusagen geschnitten wurdest und eingepropft wurdest in den Ölbaum, in den Heilsölbaum Gottes. Und deswegen werden die Christen immer, wenn sie zu Juden hassen werden, sie werden degenerieren, wahnsinnig werden und zerstört werden, Hitler-Deutschland. Das wird so sein. Da zweifelt nicht an meiner, sozusagen, wie kann man das, also meiner Nicht-Antisemitenhaftigkeit. Ich bin kein Antisemit, aber ich freue mich, dass ich immer noch Menschen um mich herum habe, die einfach nichts verstehen, nichts. Christen verstehen nichts, Europäer verstehen nichts, weltweit verstehen gar nichts, aber Biden hat etwas verstanden. Biden hat auf jeden Fall etwas verstanden, denn er hat gesagt, oho, es ist besser, wenn man jüdische Begleitung hat. Und jetzt für euch, also na, noch einmal, wer weiß, wie viele? Also namentlich? Niemand, vermute ich. Wer weiß, wie viele überhaupt? Niemand, oder doch? Oh, 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 einer. Jetzt. Da seht ihr, wusste gar nichts, so will aber sich wichtig halten. Also ja. Nochmal vertiefende Frage. Es ist mir wurscht, ob sie orthodox oder ultraorthodox oder irgendetwas sind. Hauptsache jüdisch. Ja, okay, gut, er weiß nichts. Dankeschön. Aber das macht nichts, weil die meisten wissen es. Ich hätte es auch nicht gewusst. Also noch einmal, wir gehen nochmal in die Diskussion. Moment. Und nun, ich muss jetzt selber suchen. Ich habe das nämlich hier. Ah ja, jetzt. Ich hab's. Also, die wichtigsten, die Superminister, alle in seinem Kabinett sind alle Juden. Alle. Es gibt kein einziges Ministerium, Superministerium, welches nicht ein Jude begleitet. Ich lese vor, ich zitiere Jüdische Allgemeine. Also nicht, dass Sie denken, ich bin eine Verschwörungstheorie. Nein, Jüdische Allgemeine Deutschland schreibt mit großer Ehre und Freude, was jetzt in den USA geschieht. Und ich lese euch nur ein paar Zitate. Und zwar nicht mit Absicht, dass du Juden hast. Ich würde nur sagen, dass es Gottes Beweis ist. Nicht mehr und nicht weniger. So wie Josef am Hofe Pharaos, so wie Daniel am Hofe Nebukadnezars, so wie überall so sitzt, das ist so geblieben, Freunde. Das ist so, deswegen frage dich, wo du bist und ich zeige dir, wer sie sind. So, jetzt Achtung, ich sage euch mal das. Also, Außenminister, wer ist Außenminister? Aha, seht ihr? Der wichtigste Außenminister der Welt, kennen wir nicht. Anthony Blinken ist ein Spross einer jüdischen Familie ungarischer Herkunft. So, Geheimdienstchefin Avril Haines, eine Jüdin. Finanzministerium Janet Yellen, Jüdin. Polnische Abstimmung. Justizministerium, Merrick Garland, ist ein Jude, Großeltern geflüchtet Anfang 20. Jahrhunderts von antisemitischen Pogromen Russland. Homeland Security, also Inlandgeheimdienst, Alejandro Majorkas, jüdisch-kubaner. Stabschef 59, also Stabschef, Ron Klein. Wissenschaftsberater Eric Lander. Und dann geht es weiter, gibt es einfach weiter. Und jetzt auch David Cohen, hat Kabinettsrang, der 58-Jährige aus Boston, wird stellvertretender Direktor der CIA. Also die komplette Chefetage, komplett, ist mit Beratern vorgesetzt, jüdische Abstammung. Warum sage ich das? Ich möchte dir sagen, dass wenn Gott seine Verheißung gibt, dann wird es sein. Die Statistik, die mich darauf gebracht hat, das nochmal zu schauen, ist, dass man in den USA nach Religionsgemeinschaften überprüft hat. Also welche Religionsgemeinschaft verdient am meisten im Verhältnis auch zu ihrer Größe. Und die Balken, also ein Balkendiagramm, da geht es um, ob du jetzt Freikirchler bist, katholisch oder evangelisch oder ob du jetzt Muslim bist oder Buddhist, das wird so aufgehört. Und dann ist jüdisch. Und der Balken schlägt so aus wie ungefähr, Corona-Tote im Dezember. Einfach nach oben. Und ich musste lachen, als ich das gelesen habe. Ich habe gesagt, mal gucken, wem es auffällt. Ich meine, den Antisemiten fällt schon auf. Die werden jetzt wieder was Großartiges dahinter verbinden. Aber ich dachte, vielleicht wird der Götzendiener und der Heide auch mal drauf kommen. Sag mal, wieso bin ich denn eigentlich so blöde? Warum verstehe ich das eigentlich gar nicht? Also warum ist dieses kleine Volk, das egal, wohin du verschleust, warum sind sie da oben immer? Du kannst sie plündern, enteignen, du kannst sie vertreiben, zwei Generationen, drei Generationen später, die komplette Regierung ist. Was ihr nicht wusstet, zu 100%, und noch einmal, das ist für mich einer der Gottesbeweise, ist, ich bleibe erstmal zu Amerika, ich komme gleich zum zweiten Land, das wusstet ihr alles auch nicht. Also, ich werde euch jetzt eine Wahrheit verraten. Ich zitiere jüdische Allgemeine.de wieder. Also, dass Amerikas Juden debattieren dieser Tage viel über die künftige Israel-Politik. Und dann wird erzählt so. Und jetzt Achtung: Alle beiden Kinder haben jüdische Partner geheiratet. Dass die Familie Biden besteht komplett aus Jüdenspannen. Das heißt, alle Enkelkinder Bidens sind Juden. Jetzt musst du nur Folgendes wissen, dass amerikanische Demokratie meistens am liebsten sich über Dynastien definiert. Bushs haben es versucht, Clintons haben es versucht, Trumps haben es versucht, jetzt Biden. Der Biden ist ja schon so alt, dass man gar nicht weiß, wie lange er noch leben wird, aber sozusagen seine beiden Söhne haben mehrfach jüdische Frauen geheiratet und alle Enkelkinder Bidens, nicht alle, ich glaube seine Tochter, ich weiß nicht, ob sie konvertiert ist, weil ein Jude wirst du ja nur durch eine jüdische Mutter, aber seine Söhne haben eine jüdische Frau, das bedeutet, alle Enkelkinder der Söhne, über Söhne gehen, sind jüdische Abstammung. Das bedeutet, der nächste amerikanische Präsident, sollte er Bidens Abstammung sein, wird ein jüdischer sein. Was ich nicht schlimm finde, null. Ich möchte nur euch sagen. So, und weißt du, die Enkelkinder, Lieblingsenkelkinder Trumps sind auch jüdisch. Ivanka Trump hat Jared Kushner geheiratet. Sie ist konvertiert zum Judentum. Das bedeutet, die Kinder der Kushners sind jüdische. Egal, das heißt, eine Win-Win-Situation bei den Wahlen hat selten jemand gehabt. Egal, wer gewählt wird, die Zukunft ist gesichert. Das hört sich ein bisschen antisemitisch, ne? Wahrscheinlich sitzt du hier und so, oh Mann, ich habe hoffentlich nie geguckt, kein Verfassungsschutz ist im Fernsehen. Noch einmal, das steht das jüdisch, ich zitiere jüdische Allgemeine. Und was ich damit beweisen möchte, ist nicht eine Verschwörungstheorie jüdische, sondern die Verheißung Gottes. Die Narren, die das verhindern wollen, werden es nicht schaffen. Die werden es einfach nicht schaffen. Und das sagt er im Haggai. Er sagt ihnen, Freunde, lass uns doch mal testen. Lass uns doch mal testen, was passiert, wenn ihr an mir bleibt. Jetzt muss man wissen, das orthodoxe Judentum, also Chabad-Bewegung, die werdet ihr nicht kennen, die ist in Ukraine so massiv, also Jared Kushner gehört der Chabad-Bewegung an. Ich bin gespannt, wie viele Chabad-Leute jetzt im Biden-Clan sitzen. Aber interessant ist, nur vielleicht letzte Hinweis dazu, dass die Ukraine faktisch komplett aus jüdischen Ministern besteht. Habt ihr nicht gewusst? Es gibt eine Aufzählung, eine Diskussion, habe ich selber gesehen. Ich glaube, 70 jüdische Top-Politiker in ukrainische, also sie besetzen ebenfalls wie in den USA die Top-Posten. Also Zelensky, der eigentlich Präsident ist, ein Jude, und der amtierende Regierungschef, Ministerpräsident Denis Schmichal, also auf Russisch Schmigal, der ist auch Jude. Und die israelische Presse hat berichtet nach dem Wahl, dass es Ukraine, das ist die erste Stadt der Welt, neben Israel ist, das komplett sowohl vom Präsidenten als auch von Ministerpräsidenten jüdisch regiert wird. Und was in der Ukraine passiert, das könnt ihr natürlich nicht wissen, woher denn, aber es ist sehr interessant, was dort gerade geschieht, auch die Verbindung Biden-Ukraine, die war so intensiv, so heftig, dass es im Grunde gar nicht möglich war, jetzt mal, wenn man überhaupt Verschwörungstheorie zulassen sollte, dass Biden es nicht wird. Weil da war schon ein unfassbares Netzwerk dran. Bei übrigens Trump auch. Also deswegen sollten wir jetzt kein Opfer sagen. Ich möchte einfach nur sagen, Freunde, geh mal in dich. Geh einfach mal in dich und frag mal, was verstehst du denn über höhere Dinge? Und warum kann ein Volk, also eine Ethnie faktisch oder eine Glaubenszugehörigkeit über Jahrhunderte und Jahrtausende so eine Fähigkeit entwickeln, dass egal was geschieht, sie immer quasi wie Gesegnete sind. Und ich verrate dir das Geheimnis, das ist der Segen Abrahams. Der Bund Abrahams Gottes mit Abraham. Und da segnet er Nachkommen und Juden sind Nachkommen Abrahams. Und nun muss ich ja natürlich zu dem dritten Punkt kommen, zum dritten Beweis. Und das hat Jesus uns gesagt, das ist die Gemeinde. Deswegen sei nicht so schnell, jetzt zum Judentum zu konvertieren, nur weil du ein bisschen Macht haben willst. Jesus hat uns gesagt, und Apostel Paulus auch, er hat gesagt, die Heiden haben ein Evangelium geschenkt bekommen. Sie haben einen Zugang zu Gott geschenkt bekommen, und zwar nicht über das Judentum, sondern über den Messias, der natürlich ein Jude war. Das Evangelium ist weltweit allen Ethnien zugänglich zu dem gleichen Segen und der gleichen Weisheit, der gleichen Kraft. Aber das ist das Beschämende an den christlichen Gemeinden, dass sie es nicht mehr weiß. Es gab Zeiten, da wusste sie es. Dass sie unter dem gleichen Segen steht, in der gleichen Kraft, sogar der höheren Kraft. Denn Jesus selber gibt uns die Verheißung, dass er bei uns ist, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat, dass wir eingepfropft sind in die gleiche Weisheitsquelle. Das Beschämende noch einmal ist, dass wir es nicht wissen. Wir wissen gar nichts. Deswegen können wir auch dieser Welt auch keine Orientierung geben. Menschen um uns herum, die wandeln in der Finsternis, sie haben große Sorgen und Ängste, sie lechzen nach Wahrheit, aber wir können ihnen nichts sagen, weil wir uns distanziert haben von der Weisheit Gottes. Wir, das ist jetzt die Allegorie, wir befinden uns in dem gleichen Zustand als zu Haggais Zeiten. Das Problem war, dass wir an dem Tempel Gottes nicht bauen. Ich möchte dich fragen, wenn du der Tempel des Heiligen Geistes bist, wie viel Weisheit steckt in dir? Du bist konditioniert worden wie ein Schoßhund auf Heil. Wenn man dich fragt, was ist, oder ich nehme mich dazu, uns fragt, was ist das wesentliche Christliche, dann werden wir eine Heilsbotschaft sagen. Dann werden wir sagen, wir sind gerettet durch Jesus Christus. Korrekt. Korrekt. Und jetzt? Stellt man die zweite Frage, was bedeutet das dann? Welche Auswirkungen hat das, sind wir alle, und ich könnte jetzt Wetten abschließen, wenn ich von Tisch zu Tisch und Person zu Person hingehen würde und sage, wozu bist du berufen? Was ist deine Aufgabe? Was sind deine Gaben und was machst du? Da werde ich meistens, mit hoher Wahrscheinlichkeit, größtenteils die Antwort bekommen, ich weiß es eigentlich nicht. Aber du bist berufen. Wieso besitzt du keine Ministerien? Wie viele Minister haben wir denn hier? Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, ich zitiere das jetzt mal nicht. Wir haben nichts. Wo sind denn unsere Weisheitsberater? Ich meine, ihr wisst, letzte Woche bin ich in der Wutrede und die waren nicht mal im Maximalbereich. Die könnte ich nochmal mindestens verdreifachen. Aber was denn? Über wen bin ich denn jetzt wütend? Ich weiß selber nicht, über wen ich wütend bin. Ich bin wütend einfach, dass wir das Wort Gottes ja gar nicht ernst nehmen. Wir machen gar nichts. Nichts machen wir. Wir können es empören, wir können es aufregen, wir können es doof finden, wir können einfach nichts. Ja. Aber andere haben Macht und haben Bestimmung und machen etwas. Und ich ende jetzt natürlich politisch, weil das Buch endet ja, das Feuerwerk ist jetzt politisch, theologisch-politisch und möchte allen noch einmal ins Gewissen reden. In der Demokratie bist du verpflichtet. Das ist der Unterschied zum Kaisertum des Apostel Paulus. Wesentlicher Unterschied, den wir nicht verstanden haben, ist Demokratie. Wir haben kein Kaiserreich mehr. Das heißt, alles, im politischen Ebene hat sich alles verändert. Das bedeutet, deine Haltung zur Obrigkeit ist mit der Demokratie transformiert worden. Denn beim Kaisertum konntest du faktisch nichts ausrichten. Denn dort hat der Kaiser das Reden gehabt. Aber in Demokratie bist du berufen, entweder den Kaiser zu beraten oder ihn zu bestimmen oder ihn zu zwingen. Oder sogar selber Kaiser zu sein. Das ist das Wesen der Demokratie. Und ich frage mich noch einmal, was ist denn unsere Bedeutung? Also hat uns Gott keine Weisheit gegeben oder verstehen wir gar nichts mehr? Da will ich dich schon herausfordern. So, wie endet nämlich unser Text? Wie endet dieses Buch? Wunderbar, heilspolitisch. Denn Gott hat ja drei Dinge gemacht, drei Verheißungen, die möchte ich hier kurz zusammenfassen. Das einmal, er gab die Erweckung, ja, Zerubabel. Zerubabel war komplett am Holzweg, vielleicht so wie du heute hier. Du sitzt hier wie Zerubabel vor der Erweckung und sagst, ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe meine Bestimmung nicht, ich verstehe nichts mehr, ich bin komplett überfordert. Mag sein, aber Gott gab Gnade und hat Zerubabel was? Er hat seinen Geist erweckt. Und auch des Hohepriesters, Jeschua. Und jetzt war Zerubabel klar, er war blöd, jetzt muss ich irgendwas machen, jetzt lass uns bauen, zack, 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 jetzt kommt die Hysterie, nichts genaues weiß man nicht. Dann hat Gott die Verheißung gegeben, bleibt dran, ich werde euch segnen, habt keine Angst, ich werde euch zwar nicht reich machen. Das ist übrigens im Judentum auch nicht das Wesentliche. Denn da ist nämlich, was der Kollege jetzt vorhin gefragt hat, hier muss man definieren, was meine ich unter Judentum. Und da gibt es natürlich zwei Arten von Judentum. Das sind einmal, die wir in jeder Verschwörungstheorie kennen, das sind die sogenannten die Rothschilds. Und denen geht es scheinbar nur ums Macht, ja, Geld. Aber Rothschilds, ich kann euch verraten, die haben gar keine Macht. Ich kann es euch jetzt verraten, weil eine andere jüdische Gruppierung die Macht hat. Eindeutig, ich will es auch euch nicht verunsichern. Aber diese hat gar kein Interesse am Geld. Sie braucht Geldmittel zum Zweck. Sie laufen verarmt rum, nach außen sehen sie aus wie Obdachlose. Sie besitzen sehr viel Geld und sie setzen sehr viel Geld, aber nicht um eigenes Fleisch zu bedienen, sondern bestimmte Projekte und bestimmte Maßnahmen durchzuführen. Unglaublich intelligent, strategisch wunderbar ausgebildet. Ich bewundere sie noch einmal, bewundere sie und ich finde das unglaublich und ich bedauere uns. Denn wenn du jetzt Christen Geld geben würdest, was Gott ja immer wieder gemacht hat, da wären sie ja selbstsüchtig, nicht wahr? Da wollen sie noch größere Autos und sonst was bauen, das geht's nicht. Aber er sucht solche Leute nicht. Er sucht Menschen, die sagen, ich kann damit umgehen, dass Gott mich segnet. Ich kann das einfach weitergeben. Ich kann das noch befeuern. Ich will, dass sein Reich gebaut wird. Und solche findet er nicht mehr. Und jetzt kommen wir nochmal zum Zerubabel. Zerubabel war erweckt. Und nach der Erweckung brauchen wir was? Segen. Wo steht hier was zum Segen? Haggai Kapitel 2, wir sind schon beim Ende, ich muss jetzt auch landen. Und zwar, ich bin nämlich falschen Propheten, deswegen finde ich es nicht. Ich war im Zephania, Entschuldigung, jetzt. Vers 19, Kapitel 2, Vers 19, wir sind schon am Ende. Und er sagt, prüf doch, was jetzt geschehen wird. Und dann, von diesem Tage an will ich dir Segen geben. Das ist jetzt wichtig, darum geht es nur darum. Nicht deine Intelligenz, deine Bildung, dein Abitur, all das kannst du dir sonst wohin schmieren, aber nicht in die Verheißung der Zukunft. Das heißt, was du unbedingt brauchst, ist sein Segen. Erster Schritt, seine Erweckung. Zweiter Schritt, sein Segen. Wenn er dich segnet, dann bist du auf der Wohlstand. Aber nicht wie die Irrlehrer, evangelikale Irrlehrer der Volks, hier Wohlstandsevangelium. Er segnet mich, damit ich Geld habe für mich. Das sind Götzendiener. Aber er segnet dich, damit du wirken kannst. Nur dafür segnet er dich. Er möchte, dass du wirkst und er möchte, dass du Frucht bringst. Das ist Neues Testament, da müssen wir nicht lange diskutieren. So. Und nun jetzt passiert Folgendes. Wenn Segen und Erweckung zusammenkommen, dann passiert etwas Messianisches. Und ich bitte euch, Christen, das jetzt zu verstehen, was der letzte Abschnitt bedeutet. Sage Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich will Himmel und Erde erschüttern. Das wissen alle kluge Juden, alle, dass der Hashem, der Mächtige, er wird alle Weltreiche erschüttern. Das steht im Alten Testament schon längst verheißen. Prophet Daniel, der rollende Stein, er wird die Götzenmächte zermalmen. Niemand wird sich Gott gegenübertreten, nicht politisch, nicht wirtschaftlich, nicht sozial, nicht gesundheitlich, in keinem Fall. Er wird es zermalmen. Nicht, weil ich das erfinde oder weil irgendwelche Juden das erfunden haben, weil es verheißen wird im Alten Testament. Und das bestätigt der Prophet Haggai, und zwar für unsere Zeit heute. Sage Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich will Himmel und Erde erschüttern und will die Throne der Königreiche der Heiden umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will umwerfen die Wagen und die darauf sitzen, all ihr Militär, all ihre Technologie, all ihre Überlegenheit, all ihre Überwachung, all das, was die Heiden sich in ihrer Sklaverei sich erfinden können. Ich werde es umstürzen, umwerfen. Ross und Reiter sollen fallen und ein jeder durch das andere Schwert. Das heißt, das Chaos unter den Heiden wird so groß sein, dass sie sich ja selber vernichten werden. Und deswegen sagt er den Juden, ihr müsst doch gar nicht daran, Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich, habe ich gelernt von einem Görlitzer. Lasst sie doch prügeln, lasst sie sich alle gegenseitig vernichten, geht ihr raus. Das ist nicht Aufgabe der Gemeinde. Die Aufgabe der Gemeinde, geht rein und predigt. Geht rein und warnt. Geht rein und ruft zur Umkehr. Das ist eben der Unterschied. Hier gibt es, ob du Messias hast oder nicht. Wenn du Messias nicht hast, dann geh raus. Versteck dich irgendwo. Hast du den Messias, dann geh rein. Denn diese will er auch erreichen. Zwar ist die Verheißung da, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen, aber unsere Botschaft heißt immer noch, kehrt um. Und jetzt sagt er zum Zerubabel, der ja verstockt war, unerweckt, dass ich dich zum Siegelring machen werde. Wisst ihr, was ein Siegelring ist? Das wissen wir nämlich nicht. Unser Merkel hat keinen Siegelring. Ein Siegelring ist die höchste Macht und Kraft, eine Autorität. Das heißt, wenn ein König ein Erlass, das ist ja, wenn die beiden deine Unterschriften macht, sowas ähnliches. Und dann muss es eigentlich versiegeln. Das macht das Ministerium. Das muss bestätigt werden. Und der Erlass muss bestätigt, königlich bestätigt. Und der König hat einen Siegelring. Nur er hat diesen Siegelring. Und das heißt, wenn dieser Siegelring reingedrückt wird, dann ist das gesetzlich verbrieft. Ohne Siegelring keine Macht. Du kannst in den Brief reinschreiben, wenn du willst. Du brauchst den Siegel, das ist die Offenbarung. Die sieben Siegel in der Schrift, die gebrochen werden müssen. Die 144.000 Versiegelten. Der Apostel Paulus sagt der Gemeinde, ihr seid, Epheser 1, Vers 14, ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ist der Stempel Gottes in deiner Seele, das ist der Stempel in deinem Geist. Du bist versiegelt. So wie der Zerubabel ein Siegel wurde, das ist der messianische Siegel. Weil der Messias musste vom Nachkomme Davids abstammen, darum ist auch der Zerubabel Nachkomme Davids und eigentlich Vorfahre Jesu. Und der messianische Siegel, um den geht es hier, der ist gegeben, damit du diesen messianischen Siegel, diese Einprägung, Charakter, was bedeutet Charakter? Charaktere einprägen. Der Heilige Geist prägt das Evangelium in dich hinein, damit du versiegelt bist. Wozu versiegelt? Natürlich, damit du am Ende der Zeiten sagen kannst, guck mal hier, versiegelt vom Heiligen Geist, Kind Gottes. Aber hier gibt es eine politisch-messianische Versiegelung. Das heißt, Zerubabel ist ja noch ein Politiker und er wird seine messianische Also wer ist Messias? War er König? War er Prophet? Und war er Priester? König, Priester und Prophet. Die drei Einteilungen. Und das ist hier genau passiert. Eine messianische Versiegelung. Wir haben König, also Zerubabel, wir haben Propheten Jeschua. Und jetzt kommt der Siegel Zerubabels nochmal dazu. Und jetzt ergibt das auch für uns selbstverständlichen Sinn. Und ich rufe jetzt alle auf, Buße zu tun. Einfach Buße zu tun. Ich rufe diesmal vielleicht die Christen noch mehr Buße zu tun als die Heiden. Noch mehr. Die weltweite Verwirrung und weltweiter Niedergang wird uns am meisten zugeschrieben werden. Ich kann der Finsternis die Finsternis nicht vorwerfen. Die Finsternis ist finster. Aber ich kann Licht vorwerfen, wenn es nicht in Finsternis leuchtet. Darum muss die Gemeinde Buße tun, so wie es hier beschrieben wird. Wir müssen Buße tun, wir müssen erneut uns die Frage stellen, verstehen wir irgendetwas? Sind wir zu irgendetwas berufen? Haben wir irgendeine Aufgabe hier? Und wenn ja, stellt sich die Frage, warum tun wir es nicht? Oder vielleicht tun wir es. Ich stelle das in den Raum. Vielleicht bist du schon längst das Siegel, dann Gott mit dir. Vielleicht, ich habe die Säulen meiner Gemeinde, habe ich. Oder der Gemeinde, der ich vorsitzen darf, die habe ich. Da gibt es schon einige Siegelringe. Aber ich frage die anderen, die verwirrt und konfus vor sich hinsetzen, bist du Siegelring Gottes? Die Verheißung hast du. Und dann natürlich meine letzte Hinwendung zu Götzendiener, Gottlosen, Irrlehrer, Atheisten. Du stehst in der Zeit der Gnade. Noch hat Gott Zeit. Noch schenkt er dir Zeit. Aber ohne Bekenntnis, ohne Umkehr, ohne Erweckung keine Rettung. Das möchte ich allen zusprechen, die sich ein bisschen vielleicht so wohlfühlen, so ein bisschen in der Abstrahlung der Gottesweisheit. Weißt du, wie so ein Kaminfeuer, wo du am Rande sitzt und sagst, es genießt so ein bisschen, dass es warm ist noch. Das wird dich nicht retten. Du musst in den Feuerstrahl Gottes hineingehen. Jesus sagt, Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Ich werde niemanden wegstoßen, wer zu mir kommt. Aber deine Aufgabe ist, zu ihm zu kommen. Deine Aufgabe ist, auf die Gemeindeleitung zu gehen, auf mich zuzugehen, auf Gemeindemitglieder zu gehen und sagen, wie kann ich gerettet werden? Dann wirst du das erklärt bekommen. Du musst raus aus der Finsternis. Und damit beenden wir diesen wunderbaren Brief. Und ich will zum Abschluss beten. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du lebendige Worte für uns hast, dass du bewiesen hast und beweist, dass deine Schöpfung, das Volk Israel und deine Gemeinde unwiderlegbare Zeugen deiner Herrlichkeit sind. Und wir wollen dich bitten, dass du uns demütigst, dass du uns demütig machst vor deinem Thron, damit wir deine Weisheit, dein Licht und deine Kraft erkennen. Und wir danken dir dafür, dass du uns aber einlädst, dass du die Finsternis, das Tote, das Kranke, das Korrupte wegnimmst, die Sünde wegnimmst und uns zu deinen Kindern machst, dass du uns selber versiegelst mit dem Siegel des Heiligen Geistes. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen.